Los geht's mit der Vorlesung Nummer 9, Deadlocks, Semaphore, Thread Group. Letzte Woche hatten wir die ganze Zeit die Threads an beiden Terminen. Wir haben uns zum Schluss beschäftigt, wie kriegen wir die Threads einfach so in der Reihe mit Synchronized, mit Locks. In dem Zusammenhang, was sind Deadlocks und was ist Producer-Consumer? Was ist das für ein Problem? Wie kann man solche Dinge lösen? Heute werde ich das ganze Thema zum einen etwas wiederholen, zum anderen werde ich das Thema auch weiterführen und noch ein, zwei andere Konzepte bringen. Zunächst möchte ich noch einmal das Producer-Consumer-Problem bringen und da werde ich jetzt ganz stumpf, auch wenn es für den einen oder anderen vielleicht langweilig sein mag, das noch einmal durchgehen. Man hat irgendwie ein Lager, irgendwie ein Depot, irgendwo fabriziere ich was und stelle das da ein. Das heißt, ich bin der Producer. Dann gibt es irgendeinen, der konsumiert, einen Consumer, der holt das da ab. Die beiden greifen immer auf eine Ressource zu. Das Lager kann natürlich irgendwann mal voll sein. Das heißt, wenn ich jetzt das Lager irgendwie da habe, ich packe da immer was rein, irgendwann platzt das aus allen Nähten, es geht nichts mehr rein. Ich möchte aber ganz gerne natürlich weiter produzieren. Dann muss ich zumindest in diesem Augenblick kurz mal warten und muss sagen, okay, ich lege mich mal kurz schlafen, mache mal eine Pause und gucke mal, wann das Lager wieder leer ist oder wann ich da wieder zumindest ein oder zwei Teile reintun kann. Der Consumer wiederum, der möchte natürlich die ganze Zeit möglichst abholen, aber wenn nichts da ist, dann geht das nicht, dann muss der auch warten. Und das ist jetzt hier noch einmal umgesetzt. Das heißt, wir haben jetzt zum einen einen Producer, der bekommt ein Depot. Dieses Depot können wir uns auch kurz anschauen. Wäre das hier, da ist irgendwie so ein Buffer drin, den Rest, den gucken wir uns gleich an. Das heißt, wir haben hier ein Object Array, maximale Elemente sind in diesem Falle 3, hier eine Konstante. Und dann habe ich jetzt hier den Konstruktor, der entsprechend mein Array anlegt und am Anfang habe ich 0 Elemente da drin. Der Producer sagt jetzt Folgendes, er sagt einfach in seiner Run-Methode, pack einfach mal ins Depot rein, mehr soll der gar nicht wissen. Er will einfach nur produzieren, er produziert 1000 Zahlen, packt die mit Put die ganze Zeit ins Depot. Die Logik, ob er warten muss oder nicht oder ähnliches, steckt in dem Put mit drin. Das heißt, da hat der Producer gar nichts mit zu tun. Beim Consumer ist das ähnlich. Der Consumer hat auch seine Run-Methode und der holt jetzt einfach nur was ab. Das heißt, der greift immer ins Depot rein und sagt immer, get, gib mir mal bitte was. Und die ganze andere Logik, ob was da ist oder nicht, steckt in diesem get drin. Das Programm, was das alles startet, sehen wir hier. Wir haben jetzt hier 4 Producer, wir haben 2 Consumer. Die 4 Producer sind Threads, die beiden Consumer natürlich auch. Das heißt, wir haben jetzt hier 6 Threads am Start, die auch hier alle gestartet werden. Die Hauptlogik ist, wie gesagt, hier. Das ist im Depot. Was reinpacken, soll nach Möglichkeit erstmal immer nur einer. Einer soll Zugang haben zu dem Quellcode hier in dieser Methode put. Deshalb ist diese Methode synchronized. Dass da synchronized steht in der Methoden, im Methodenkopf, heißt jetzt nichts anderes, ich synchronisiere auf this. Das heißt, in dem Beispiel hier ist das Depot der Monitor. Das ist das Monitor-Objekt, wo ich dann, sobald hier ein Thread reingeht, sage, ups, da ist jemand drin, das ist jetzt gesperrt. Ein Thread kann hier also rein. Wenn jetzt das Depot voll ist, das heißt, ich möchte was reinpacken, aber ist full liefert true, ich kann momentan nichts reinpacken, dann sage ich Folgendes, wait, warte bitte. Wenn ich wait sage, dieses wait, das ist wichtig, es steht hier zwar alleine da, aber ein Wait und ein Notify wird immer an einem Monitorobjekt aufgerufen. Hier steht letztendlich this und genau das ist hier der Monitor. Das heißt, hier steht eigentlich this, also das Depot.wait. Das heißt, wir warten auf den, also sozusagen, und machen das kenntlich an den Monitor. Was durch das Wait jetzt passiert, der Thread, der jetzt hier drin ist und der Wait sagt, sagt jetzt zu dem Monitor, okay, ich lege mich gerade mal kurz weg und ich gebe den Monitor frei. Das heißt, es dürfen jetzt auch andere da rein. Das heißt, hier darf jetzt auch ein anderer Thread diesen Code hier ausführen, weil der eine Thread hat, wie gesagt, Wait gesagt. Angenommen, das Depot war nicht voll, dann bricht diese While-Schleife sofort ab, plupp, wir kommen hier unten hin und dann haben wir hier diese paar Zeilen, das heißt, das Data, was hier reingepackt wird, packe ich in meinem Puffer, erzähle den Counter einmal kurz, gebe noch eine kleine Meldung aus und sage Notify All. Notify All wird auch an das Monitorobjekt in diesem Falle geschickt, weil Monitorobjekt ist this, hier steht implizit this Punkt, also Notify All wird an das Depotobjekt geschickt. Notify All, wenn das jetzt aufgerufen wird, werden alle die Threads, die warten, aber nur die Threads, die warten bezüglich genau dieses Monitorobjektes, das heißt bezüglich des Depots, die werden geweckt und die dürfen dann handeln. Das heißt, dieser Notify bzw. Notify All Wait Mechanismus verbreitet die Nachrichten immer über ein Monitorobjekt. Wenn ein Thread irgendwo sonst wartet und hat ein anderes Monitorobjekt, dann kriegt er von dem Notify nichts mit. Das interessiert ihn dann nicht. Wenn niemand wartet und ich sage Notify oder Notify All, ist das auch wurscht. Dann kriegen die das halt eben nicht mit, das verpufft einfach so. Passiert nichts Schlimmes. Ja.
Das ist jetzt ja eine Methode, um dieses Depot aufzufüllen.
Genau.
Heißt das jetzt, dass nur diese Methode Void jeweils von einem Thread dann benutzt werden kann?
Die Methode Put kann natürlich von mehreren Threads sozusagen gleichzeitig ausgeführt werden. Ein Thread kommt aber als einziger nur rein. Das heißt, theoretisch können mehrere Threads sagen Put gleichzeitig, aber nur ein Thread hat die Möglichkeit, das wirklich da in die Methode hineinzugehen, in den Code auszuführen, weil es synchronized ist. Sobald sich aber ein Thread hingelegt hat mit Wait, gibt er den frei und der zweite Thread kann auch rein.
In diesem Fall gibt er den Null frei, weil das steht jetzt Wait, also er setzt sich selber in diese Warteschleife.
Ja. Jein. Also nochmal. Wir haben jetzt hier einen Thread. Also sagen wir haben zwei Threads. Beide Threads wollen das hier ausführen. Einer von den beiden kommt als erster hier in die Methode rein. Der darf also jetzt hier diese Zeilen hier ausführen. Der erste sagt sich jetzt vielleicht unter Umständen Wait. Dadurch sagt er, okay, ich gebe den Monitor mal frei. Alle anderen dürfen da jetzt auch rein. Aber immer nur einer gleichzeitig. Das heißt, der nächste kommt hier rein, hat den Monitor in der Hand und kann jetzt hier die Zeilen abarbeiten. Der Synchronize-Block ist hier unten zu Ende, hier bei der geschweiften Klammer ganz unten. Und wenn ein Thread hier dran vorbeigekommen ist und da unten rausgefallen ist, dann ist der Synchronize-Block vorbei, dann hat der Thread sozusagen das Monitorobjekt komplett wieder freigegeben. Also, hier oben reinkommen, dann zum Monitor, also zum Depot sagen, ich bin drin, kein anderer darf rein. Dann weitermachen, er kommt zum Wait, sagt, ja, ich habe den so halb in der Hand, aber ich lasse ihn mal so ein bisschen los, damit die anderen auch zugreifen dürfen. Dann kann theoretisch noch einer reinkommen. Wenn einer hier dann arbeitet und hat diesen Monitor in der Hand, läuft er bis hier unten durch, sagt dann zu diesem Monitor Notify All, hier unten bei der geschweiften Klammer zu, sagt er, okay, Monitor freigeben.
Ja.
Ja.
Also es kann jetzt gleichzeitig, weil jetzt einer schon das drauflegt, kann auch jemand anderes gleichzeitig das runternehmen, oder wie ist das? Also die sind ja total unabhängig voneinander.
Die sind nicht unabhängig voneinander in dem Sinne, dass natürlich Put und Get, also hier oben, verändere ich ja diesen Puffer. Hier unten verändere ich auch den Puffer. Das heißt, Put und Get dürfen natürlich nicht unbedingt parallel, gleichzeitig, wie die echt gleichzeitig aufgeführt werden. Das wäre ungefähr so, als wenn ich jetzt ein Array habe, einer sortiert über das Array, der andere will das der Reihe nach ausgeben. Das würde auch nicht funktionieren. Das heißt, in diesem Falle darf ich natürlich auch Put und Get nicht gleichzeitig ausführen. Deshalb arbeiten beide oder mit dem gleichen Monitorobjekt. Beide arbeiten mit dem Monitorobjekt this. Das heißt, das dürfte ich auch nicht gleichzeitig tun. Wenn ein Thread im Get ist, nicht wartet, also die Methode Wait nicht aufruft, kann ein anderer Thread hier nicht rein, weil die sich am selben Monitorobjekt synchronisieren. Ein einziges Monitorobjekt kann für beliebig viele Methoden oder Programmblöcke verwendet werden. Sobald einer sagt, ich habe diesen Monitor in der Hand, dürfen die anderen diesen Programmbereich nicht betreten. Und Put und Get haben denselben Monitor. Derselbe Monitor liegt daran, weil ich jetzt hier Public Synchronize sage. Und das heißt, ich synchronisiere die gesamte Methode auf das Objekt this. Das heißt, wenn mehrere Threads mit einem einzigen Depot arbeiten, ist dieses Depot-Objekt natürlich der Monitor. Weil ich sage ja immer zum Depot put und ich sage zum Depot get. Das heißt, das Depot selber ist der Monitor. Gut, also hier oben jetzt, wir packen wie gesagt was hinein, falls es nicht voll ist. Hier unten, wir holen was ab, sofern es nicht leer ist. Ist jetzt zum Beispiel das Depot leer, dann muss ich hier warten. Das heißt, solange das leer ist, sage ich wait. Das Problem ist jetzt hier, ich muss eine While-Schleife machen. Ich muss das hier auf diese Art und Weise lösen, weil ich möchte jetzt erreichen, dass natürlich unter Umständen ein Producer, wenn das Depot leer ist, darf er hier was produzieren und reinwerfen, soll Notify All sagen. Er soll alle möglichen Threads wieder aufwecken, die sollen arbeiten. Das heißt, er könnte natürlich jetzt auch, wenn das ganze Depot voll ist, auch einen Producer wecken und der Producer will was tun. Da muss der Producer aber in der While-Schleife erst einmal nachgucken, ist es noch voll, und wenn es voll ist, dann warte ich lieber weiter. Deshalb ist hier eine While-Schleife. Das Notify All an dieser Stelle ist sehr wichtig. Wenn ich Notify schreiben würde, würde irgendein Thread, nur einer, geweckt werden. Es kann natürlich sein, dass ein Producer immer nur wieder einen anderen Producer weckt. Das wäre natürlich nicht so schlau. Deshalb wecken wir einfach alle, sowohl die Producer als auch die Consumer. Ja? Wenn wir hier Wait und da oben das Wait und entsprechend das Notify weglassen, dürften wir es nicht synchronized machen, weil natürlich sonst ein Thread da drin steckt und sagt immer, oh, es ist voll, ist voll, ist voll und bleibt in der Schleife, also Busy Wait. Und dann kann natürlich kein anderer rein. Er gibt den Monitor nicht ab. Wenn das synchronisiert ist. War das nicht die Frage? Okay, gut. So. Das wäre also jetzt nochmal das Producer-Consumer-Beispiel, so kurz zusammengefasst, und dann gucken wir uns jetzt einfach noch mal ein paar andere Beispiele an, die sich auch mit irgendwelchen Deadlocks und so weiter beschäftigen. Es gibt das Problem der dinierenden Philosophen, Dining Philosophers. Da sind irgendwie so ein paar Philosophen, und genau das ist nämlich so ein Beispiel für eine klassische Deadlock-Situation. Das heißt, wir warten immer auf alle anderen. Und da sitzen an einem runden Tisch N Philosophen. Irgendwie beliebig viele, es sollten mindestens zwei sein, sonst macht das keinen Spaß. Idealerweise sind es ein paar mehr. Zwischen zwei Philosophen befindet sich immer so ein S-Stäbchen. Das heißt, ein Philosoph braucht unbedingt zwei S-Stäbchen, die er benötigt, um irgendwie zu essen. Und ein Philosoph generell spricht nicht, ein Philosoph denkt. Das heißt, der Philosoph ist ganz ruhig, er sitzt da und denkt einfach nach. Irgendwann bekommt dieser Philosoph Hunger und greift jetzt, weil er nicht mit den Fingern essen will, nach dem rechten Stäbchen. Dann, wenn er das Stäbchen hat, denkt er sich, okay, ich brauche unbedingt zwei Stäbchen zum Essen, dann greift er auf das linke Stäbchen zu. Und wenn er beide Stäbchen hat, kann er essen. Wenn er das linke aber nicht bekommt, dann muss er gegebenenfalls warten, bis das Stäbchen frei ist. Wenn also ein Philosoph das wirklich jetzt mal geschafft hat, er hat beide Stäbchen, dann fängt er an zu essen und dann ist er erstmal wieder ruhig und kann wieder ein bisschen nachdenken. Natürlich lege ich da vorher auch die Stäbchen noch ab. Er braucht sie jetzt gerade nicht mehr zum Denken. Es ist auch blöd, wenn man die Stäbchen in der Hand hat. Das Ganze sieht ungefähr so aus. Wir stellen uns jetzt vor, diese Gabeln hier wären die Stäbchen. Das heißt, jeder hat auch irgendwie vor sich was zu essen. Und dann sieht man schon, dass natürlich, wenn alle gleichzeitig essen wollen, das irgendwie nicht funktionieren kann. Wenn wir hier jetzt zum Beispiel das Rechte nehmen und dann das Linke, können sowohl er hier und er hier nicht mehr essen. Das heißt, wir haben da also unter Umständen irgendwo ein Problem. Gucken wir uns an, wie wir was programmieren könnten. Wir haben zum einen eine Klasse Chopstick, also für die Essstäbchen, und die hat Get- und Put-Methoden. Das heißt, ich nehme irgendwie ein Stäbchen und ich lege das Stäbchen wieder weg. Dafür sind die da. Klingt also sehr irgendwie schon mal nach einem Depot, wo wir es rein- und rausholen, aber ist hier nicht der Fall. Wenn wir ein Stäbchen aufnehmen wollen mit Get, welches gerade belegt ist, welches gerade ein anderer Philosoph hat, dann warten wir, bis dieses Stäbchen frei ist. Wird ein Stäbchen abgelegt, dann sagen wir Notify All, die ganzen anderen Philosophen. Das heißt, wir wissen jetzt, ihr könnt mal kurz gucken, ob ihr euer Stäbchen jetzt vielleicht nehmen könnt. Das wäre so ganz grob die Klasse Chopstick, die ist relativ einfach. Dann haben wir die Klasse Philosoph oder Philosopher. So ein Philosoph, der lebt in einer Endlosschleife. Der Philosoph, der denkt nur nach und isst, das ist gesund fürs Leben, das heißt, er lebt ewig. Dann denkt er irgendwie nach und sagt also Sleep, schlaf mal kurz. Und dann nimmt er das rechte Stäbchen, wartet eventuell, bis dieses Stäbchen frei ist. Dann nimmt er das linke Stäbchen, wartet eventuell, bis das frei ist. Dann isst er irgendwie so eine gewisse Zeit, das programmieren wir auch, indem wir sagen Sleep. Und dann gibt er beide Gabeln, habe ich jetzt geschrieben, es sollen eigentlich Essstäbchen sein, also beide wieder hin. Das wäre so die Klasse Philosoph. Dann haben wir noch unser Hauptprogramm. Das heißt, wir haben einige Philosophen, entsprechend viele Stäbchen, die wir jetzt erzeugen und positionieren. Dann werden die ganzen Threads gestartet und dann gucken wir uns an, was passiert. Gucken wir zunächst den Philosophen an, das ist einfacher. So, der Philosoph hat links von sich ein S-Stäbchen und rechts von sich hat er auch ein S-Stäbchen. Wenn ich so einen Philosophen erzeuge, gebe ich dem einen Namen und gebe dem ein linken und rechtes S-Stäbchen mit. Dann haben wir hier unser Run, das heißt, was wird im Thread gemacht? Wir sagen natürlich while true, der lebt unendlich, hatten wir gerade schon gesagt. Dann geben wir ein bisschen was an Meldung aus. Zunächst denkt er nach, ganz einfach, sleep, fertig. Dann wird er nach dem Aufwachen, also hier eine Zufallszahl bilden, damit nicht alle gleich lang schlafen, irgendwann wacht er auf und sagt, ich bin hungrig, und dann versucht er rechts irgendwie in der Hand zu bekommen. Wenn er das Rechte jetzt in der Hand hat, dann sagt er, okay, ich habe das Rechte, schlaf noch mal ganz kurz, nehme das Linke in der Hand. Dann, wenn er beide hat, fängt er an zu essen, dann schläft er dabei sozusagen, das heißt, das ist jetzt die Zeit, die fürs Essen vergeht. Dann sagt er einfach rechts und links, pack die mal weg. Ich denke, das ist jetzt nicht so schwer. Hier stecken jetzt einige Sleeps drin. Das heißt, an diesen Stellen überall, wo das Sleep hier steht, könnte natürlich irgendwo eine Interrupted Exception auftreten. Es ist so programmiert, dass es eigentlich nicht der Fall sein kann. Aber falls es auftritt, haben wir einen Try-Catch-Block. Und wir haben hier System Error Printf. Sowieso wurde geweckt und das sollte eigentlich nicht so sein. Fertig. Dann haben wir, unser Haupt, jetzt gucken wir uns erstmal den Chopstick an. Das heißt, wir haben jetzt hier unser S-Stäbchen. Das S-Stäbchen kennt seinen Status. Entweder ist es bei irgendjemand in der Hand oder nicht. Es ist taken oder nicht taken. Am Anfang ist es natürlich nicht von irgendjemand in der Hand. Deshalb ist das hier false. So ein S-Stäbchen bekommt auch einen Namen. Das kann man später für die Ausgabe noch ganz gut gebrauchen. Dann haben wir so einen Konstruktor. Der Konstruktor hier sagt nur einfach, der hier hat einen Namen. Dann haben wir ein Put. Das heißt, ich lege das S-Stäbchen, genau dieses, weg. Und wenn ich es weglege, sage ich natürlich, taken is false. Es ist bei niemandem mehr in der Hand. Und ich sage notify all, also alle mal kurz benachrichtigen. Notify all sage ich jetzt zu allen denjenigen, die auf dasselbe Objekt gerade als Monitor verwenden. Das heißt, alle die auf dieses Stäbchen warten, die bekommen das Notify All mit. Alle die ein anderes Stäbchen gerade irgendwie in der Hand haben oder darauf warten, die bekommen das nicht mit, sondern nur alle die von diesem einen Stäbchen gerade da drauf warten. Dann gibt es das Get. Ich möchte das ganz gerne in der Hand halten. Und dann sage ich mir einfach so, solange es irgendwie besetzt ist, warte ich. Und wenn es dann irgendwie aus dieser Schleife herauskomme, dann falle ich hier hin und taken is true und ich hab's. Dann ist dieses Stäbchen irgendwie besetzt, belegt. Soweit erstmal okay? Ja? Warum? Das hier ist jetzt in dem Sinne kein Busy Wait, weil ich sage, solange es taken ist, sage ich Wait. Das heißt, ich lege mich wirklich zurück, ich rechne nicht. Ja? Es werde erst geweckt durch ein Notify. Dann haben wir unseren Esstisch. Der Esstisch, da sieht so aus, dass wir eine Konstante haben für die Philosophen. Dann brauchen wir entsprechend viele Essstäbchen und Philosophenobjekte, die wir uns anlegen. Dann habe ich jetzt hier eine Vorschleife, wo ich die wirklich auch erzeuge. Die lege ich in ein Array ab. Und dann habe ich hier noch eine Vorschleife. Da wird jeweils ein Philosoph erzeugt, in dieses Array abgelegt. Und der Philosoph mit der Nummer i kriegt einmal Forks von i als linkes und Forks von i plus 1, natürlich Modulo Philosophers, wir drehen uns ja im Kreis, als rechtes Stäbchen. Danach sage ich natürlich Start. So, klappt das oder klappt das nicht? Wer sagt, das läuft ohne Probleme durch, möge die Hand erheben. Wer sagt, es läuft nicht durch, der möge die Hand erheben.
Es könnte ja sein.
Der Rest, der schläft.
Es kann ja sein, dass es nicht
funktioniert.
Es kann ja glücklich sein und laufen. Das kann auch sein, dass jeder sofort anfängt, das mit der Stärke zu nehmen und dann nützt es
ja. Ja, richtige Antwort. Man kann nicht genau sagen, ob das jetzt irgendwie zu einem Deadlock führt oder nicht. Das ist nicht ohne weiteres klar, ja? Es ist durch das Sleep wahrscheinlicher. Aber es kann natürlich sein, dass jetzt irgendwie durch irgendwelche unerfindlichen Gründe, auch wenn man das Sleep nochmal meinetwegen weglassen würde, dass es ein paar Mal durchläuft, irgendwann mal zum Deadlock kommt oder halt eben unter Umständen, ganz geringe Umstände gar nicht. Aber prinzipiell führt es im Regelfall schon dazu. Und wenn wir das hier ausführen, nach endlich langer Zeit passiert hier so ein bisschen was. Die Ausgabe ist da, das Programm läuft weiter. Ich breche das jetzt hier mal ab. Und das war auch gerade eine gute Antwort. Das kommt nämlich durch das Sleep. Und zwar hat Philosoph 0 das Rechte, dann hat Philosoph 2, 4, 1 und 3 haben alle das rechte Stäbchen. Das heißt, irgendwie geht es natürlich nicht. Wenn wir das Sleep rausnehmen würden, das heißt, beim Philosoph, wir haben das Rechte genommen und wollen dann das Linke haben, passiert jetzt Folgendes, es läuft hier etwas länger durch. Es kann sein, dass es relativ lange wirklich da hochlaufen wird, aber auch hier wird es irgendwann dazu kommen, dass alle warten werden. Das ist relativ wahrscheinlich. Es muss nicht sein. Ich werde das dann gleich abbrechen, ich lasse es jetzt nicht ewig lange hier laufen. Auch dieses jetzt ohne das Sleep kann, wie gesagt, zu einem Deadlock kommen. Das ist nicht sicher, das Programm. Man hat zwar schön mit Synchronize gearbeitet, mit Notify und mit allem drum und dran, aber das Programm ist nicht sicher geschützt gegen einen Deadlock. Und die Frage ist jetzt, kann man das eigentlich irgendwie ändern? Kann ich das irgendwie geschickter machen, dass es auf jeden Fall nicht zu einem Deadlock kommt? Das Problem ist nämlich an dieser Stelle, wir haben wahrscheinlich einen Deadlock, alle haben das rechte Stäbchen. Wenn alle warten, kann natürlich niemand mehr Notify All sagen, das heißt, es wacht keiner mehr auf. Wenn alle schlafen, kann der Prinz niemanden mehr wecken. Die Lösung des Problems wäre zum Beispiel, ein Philosoph handelt anders. Ich könnte mir überlegen, einer von den ganzen Philosophen denkt so ein bisschen anders, nimmt erst das Linke und dann das Rechte. Dadurch entstehen gleich niemals mehr ein Deadlock. Weil entweder muss er dann warten, bis der andere gegessen hat und fertig ist, oder aber er kann selber essen. Oder aber, ein Philosoph müsste nachgeben, wenn er das erste Stäbchen besitzt, das zweite aber momentan nicht bekommen kann. Dann legt er einfach auch das erste Stäbchen wieder hin. Das wäre auch eine Idee der Lösung. Da gucken wir uns beide gleich noch an, was da passiert. Das Problem ist, beide Lösungen sind nicht im eigentlichen Sinne des Problems. Diese Problembeschreibung ist ja relativ klar und festgeschrieben. Und für dieses Problem, genauso, wenn man sich wirklich original dran hält, dass möglichst alle Philosophen gleich viel essen sollen, möglichst gleich viel nachdenken im Schnitt, dass man immer zuerst das Rechte und dann das Linke nimmt, gibt es keine Lösung, die deadlockfrei ist. Diese beiden Ansätze hier funktionieren, sind aber nicht original an der Problemstellung orientiert. Überlegen wir erstmal, der erste Philosoph als ein beliebiger handelt irgendwie anders und nimmt zuerst das linke und dann das rechte Stäbchen. Dadurch bekommt er selber und sein linker Nachbar weniger zu essen als alle anderen, weil der erste greift immer erst nach links und der letzte, der hier steht, der greift immer mehr nach rechts. Das heißt, die plagen sich alle um ein und dasselbe Essstäbchen. Das heißt, die müssen sich da erstmal klarkommen und einigen. Das heißt, die können wesentlich seltener zum Zug kommen als alle anderen. Der rechte Nachbar von diesem Andershandelnden, der wird am meisten zu essen bekommen, der wird völlig bevorteilt und entsprechend, die Lösung funktioniert zwar, sorgt aber nicht für eine gleichberechtigte Freigabe der Ressourcen. Und das werden wir uns hier einmal anschauen. Und zwar haben wir das hier. Und jeder Philosoph bekommt eine ID, habe ich mir jetzt einfach mal so überlegt. Das heißt, ich habe sie durchnummeriert und ich habe jetzt nur fürs Beispiel, das ist nicht schön implementiert, hier Folgendes gemacht, wenn die ID 0 ist, das heißt, wenn es der erste Philosoph ist, greift er nach links, danach greift er nach rechts. Ansonsten, wenn es nicht der erste ist, nach rechts greifen und dann nach links greifen. Das heißt, nur einer handelt anders. Übrigens merkt sich jetzt auch jeder Philosoph, ob er gegessen hat oder nicht. Das heißt, er hat eine C-Variable. Zusätzlich habe ich hier noch was eingeführt. Und zwar haben wir jetzt hier unten irgendwas mit einem Timer. Und zwar erzeuge ich mir hier einen Timer, habe jetzt auch hier einen Timer-Task. Und dieser Timer-Task bekommt alle Philosophen mit und nach 2 Sekunden macht er irgendwas und wiederholt das alle 2 Sekunden. Und was er macht, sehen wir hier. Wir haben diese Klasse PrintPhilosophersInformation, die extended vom Timer-Task, bekommt, wie gesagt, alle Philosophen im Array mitgeliefert. Und in der Run-Methode machen wir jetzt einfach Folgendes. Ich baue mir einen String zusammen, der jetzt die Informationen ausgibt. Über alle Philosophen hänge ich da jetzt irgendwas aneinander, die einmal die ToString vom Philosophen, paar Spaces, eine Pipe und danach noch ein Return und das Ganze gebe ich aus. Wenn wir das jetzt ausführen und das mal ein bisschen laufen lassen, wird dieses Beispiel, wie gesagt, nie zu einem Deadlock führen. Aber wenn man jetzt hier so ein bisschen wartet, das müssen wir mal ein bisschen, wie gesagt, so ein paar Durchgänge mal laufen lassen, werden wir dann bald was sehen. Wenn in der Zwischenzeit Fragen sind. Okay. Ich werde gleich mal abbrechen. Ich hoffe, dann wird das schon deutlich. So. Okay, wir haben jetzt hier den Philosophen 0, das ist der allererste, der hat jetzt, das ist natürlich jetzt alles sehr, 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 sehr schwammig, ja, also wir bewegen uns jetzt hier in so einem Gebiet, das ist ja alles sehr zufällig. Das heißt, normalerweise, wenn ich es lange laufe, sollte es so möglichst gleich verteilt sein. Ich gehe mal davon aus, es wäre jetzt schon sehr lange gelaufen. Der erste hat jetzt irgendwie 10 Mal gegessen, der rechts von ihm 17 Mal, also schon mal doch eine ganze Ende häufiger. Dann davon haben wir 15, dann haben wir 12 und der letzte, der müsste eigentlich auch so ein bisschen weniger haben, das heißt, der hat 9. Das sind genau die beiden, die da nebeneinander sitzen, der letzte und der erste, die konkurrieren miteinander, weil sie beide dieselben Essstäbchen als erstes greifen. Und der, der rechts von dem ersten ist, der anders handelt, das ist nämlich dieser hier, der hat einfach eine höhere Chance, die beiden Stäbchen zu bekommen. Das heißt, der ist einfach ein bisschen besser dran. Das wäre jetzt, wie gesagt, eine Lösung, damit es nicht mehr zum Deadlock kommt, aber die Lösung ist nicht im Sinne des eigentlichen Problems, nicht in der Problemstellung. Machen wir noch eine andere Annahme. Ein Philosoph nimmt das erste Stäbchen in der Hand, wenn er das hat, wenn er das zweite haben, und dann prüft er erst, ist das verfügbar oder nicht. Wenn das der Fall ist, das heißt, wenn das verfügbar ist, dann fängt er an zu essen. Wenn das nicht der Fall ist, legt er sofort beide Stäbchen zurück. Das heißt, er lässt sofort beide los. Dadurch haben wir einen Ursprungszustand hergestellt. Das heißt, in diesem Falle, die anderen könnten natürlich sich auch wieder um die frei gewordenen Ressourcen kloppen. Die belegten Ressourcen werden also immer wieder freigegeben. Beim zweiten Stäbchen kommt man nicht in eine Warteschleife. Das heißt, man wartet nicht, sondern höchstens beim ersten Stäbchen. Und diese Lösung funktioniert, entspricht natürlich nicht der Aufgabenstellung, weil eigentlich sollen sie ja nicht irgendwie großartig handeln, sondern die Stäbchen nicht freigeben. Auch das können wir uns eben angucken, wie ich das programmiert habe. Und zwar in der Klasse Chopstick habe ich jetzt hier, also ich habe die Variable hier available genannt, das heißt, wenn es available ist, also wenn es verfügbar ist, ist es true. Das heißt, wenn ich jetzt ein Stäbchen weglege, sage ich put, leg mal hin und sage notify all, dann habe ich die Methode get. Falls es nicht available ist, sage ich wait. Wenn ich hier durchgekommen bin, habe ich das in der Hand und sage available is false. Dann gibt es aber auf jeden Fall noch eine Methode und das ist diese hier. Und die sagt jetzt einfach, wenn es nicht available ist, gib einfach false zurück. Nicht warten, macht nichts. Einfach nur false zurückgeben und aufhören. Und dann sage ich an dieser Stelle, falls es jetzt available war, ist es jetzt auf jeden Fall available false und ich gebe true zurück, dass es geklappt hat. Klar? Das hat für den Philosophen jetzt folgende Auswirkungen. Alle Philosophen machen das gleich. Und zwar denken sie ein bisschen nach, werden hungrig, nehmen sich das rechte Stäbchen, eventuell kriegen sie es nicht und müssen hier warten. Das ist aber nicht schlimm. Dann, wenn sie das Rechte haben, kommen sie hier durch, warten nochmal kurz und sagen jetzt zum Linken try to get. Das heißt, falls sie es bekommen, dann haben sie es in der Hand und können hier was durchführen. Das heißt, die können essen, die Anzahl Essen hochzählen, kurz schlafen, rechts, links freigeben. Wenn das nicht frei war, dann komme ich in den Else-Fall und sage jetzt auf jeden Fall den rechten bitte auch weglegen. Das heißt, ich habe einen Rückzieher gemacht. Dazu habe ich mir jetzt überlegt, wenn so ein Philosoph einen Rückzieher macht, ist das blöd, der wird ja immer hungriger. Also habe ich mir gedacht, dann holen wir von dem bitte die Priorität ab und dann erhöhen wir die um 1, sofern das machbar ist. Das heißt, wenn die Priorität noch nicht bei Max Priority ist, setzen wir die auf plus Priorität und ansonsten bleibt das bei Max Priorität. Das heißt, ich erhöhe jedes Mal, wenn ein Thread nicht gegessen hat, immer weiter seine Hungrigkeit sozusagen, das heißt seine Priorität. Dann haben wir auch hier den Esstisch und gucken wir uns an, was hier passiert. Was wir jetzt erreicht haben ist, wie gesagt, wir haben uns zwar nicht in die Aufgabenstellung gehalten, aber dadurch kommt es zustande, dass möglichst alle auf einem relativ einheitlichen Niveau zu essen bekommen. Das heißt, wenn man das einige Male hier durchgelaufen lassen hat, werden alle so recht ähnlich häufig gegessen haben. Das heißt, hier hat einer mit Priorität 5 gegessen, hier auch mit 5, da oben mal mit einer mit 6, da musste einer mal zurücktreten, da mit 5, da mit Priorität 10. Also da waren so manche, die mussten vielleicht ein bisschen mehr warten als andere, hier oben auch mit Priorität 10 als andere. Und ganz unten, hier ist die Ausgabe, das heißt, der hat jetzt 10 Mal gegessen, 7 Mal, dann wiederum 10 Mal, dann nochmal 7 Mal und 6 Mal. Ich sag mal, das ist relativ ähnlich, behaupte ich jetzt mal so. Wenn man es länger laufen lassen würde, würde man das auch besser sehen. Das wäre also jetzt, wie gesagt, auch so eine Möglichkeit. Und was wir hier gleich noch mit drin haben, ist die Veränderung der Prioritäten eines Threads. Das heißt, immer wenn ich zurückstecken muss, dann bin ich ja noch gieriger dran. Das heißt, wir erhöhen die Priorität. Ja? Die Priorität wird auch runtergesetzt. Ja, das habe ich jetzt gerade gar nicht gezeigt. Und zwar sollte es sein, hier an dieser Stelle. Das heißt, er hat jetzt gegessen. Und wenn er gegessen hat, sagen wir Set Priority auf Norm Priority. Dann wird es immer auf 5 gesetzt. Das ist der normale Wert für die Priorität. Gut. War da noch eine Frage oder war es nur so ein gelangweiltes Schnipsern? Gut, also wir haben jetzt also die nierenden Philosophen. Als ein Beispiel für Deadlocks, wenn wir uns genau in die Aufgabenstellung halten, kriegen wir das einfach nicht gelöst. Es kann dann immer zu Deadlocks kommen, es muss, nicht zwingend, aber es kann. Und das hake ich jetzt ganz kurz ab, wir kommen aber gleich da wieder auf das Beispiel zurück. Neues Thema, Semaphore, also ein Semaphore. So ein Semaphore ist jetzt irgendwie auch eine Art, einen Block zu sperren. Das heißt, ich habe wiederum irgendwie einen Programmblock, da dürfen nicht unbedingt so viele was tun. Und mit einem Semaphore kann ich jetzt eine bestimmte Anzahl von Threads auf ein Programmstück drauf loslassen. Das heißt, da ist so eine Sperre, die sagt, hier dürfen maximal 3 rein oder 10 rein oder nur einer oder wie auch immer. Und jeder Thread, der ankommt, sagt, hallo, ich möchte da rein. Dann sagt der Semaphore, okay, du darfst rein, sofern ein Platz frei ist. Und dann zählt ihr die Plätze immer runter. Es gibt zwei Typen von Semaphoren. Das eine wäre ein binärer Semaphore und der lässt höchstens einen Thread auf ein Programmstück zu. Das hatten wir jetzt gerade die ganze Zeit. Nichts anderes haben wir die ganze Zeit jetzt gemacht. Wir haben immer nur einen Thread auf irgendwie ein Programmstück gehabt. Dann gibt es allgemeine Semaphore. Die lassen also eine bestimmte begrenzte Menge an Threads in einen kritischen Bereich. So ein Semaphore verwaltet grundsätzlich immer diese Menge an Permits, die er zur Verfügung hat. Das heißt, er sagt einfach, hier in diese Gegend dürfen so und so viel rein, wie auch für Maiwoche irgendwie beim Maidom, da dürfen auch eine Menge Leute ins Zelt, der Rest muss dann draußen warten, bis welche rausgehen, die dann auch nicht mehr reinkommen anscheinend. Und das heißt, wir haben hier immer so eine Menge an Erlaubnissen, mit denen ich agieren kann. Dieses Wait und Signal und Wait und Notify, was wir da jetzt die ganze Zeit verwendet haben, das bietet sich sehr gut für so einen binären Semaphore an. Immer nur einen reinlassen, wie gesagt, das kennen wir ja schon. Für allgemeine Semaphoren gibt es eine Klasse Semaphore und die kommt aus java.util.concurrent, aus diesem Package. Das heißt, der vollqualifizierte Name, nochmal zur Erinnerung, java.util.concurrent.semaphore ist der vollqualifizierte Name der Klasse. Und theoretisch kann ich natürlich auch einen binären Semaphore mit dieser Klasse implementieren. Das ist natürlich kein Problem, werden wir auch gleich alles noch sehen. Intern merkt also dieser Semaphore, wer, ob ein Thread das Ganze jetzt betreten hat oder nicht, und hat also eine C-Variable. Dann, wenn das jetzt alle Plätze weg sind, dann lässt dieser Semaphore die Threads warten. Das heißt, die müssen jetzt alle in so einer Warteschleife stecken, die jetzt drin. Und der Semaphore sagt jetzt, okay, wenn erst ein anderer Thread das Programmstück verlassen hat, darf einer von den Wartenden dort hinein. Dafür gibt es so einen, zum Beispiel diesen Konstruktor Semaphore mit den Int-Permits. Das heißt, hier wird angegeben, wie viele Threads dürfen gleichzeitig arbeiten, wie viele lässt die Semaphore zu, oder der Semaphore besser gesagt. Dann Acquire, da will ein Thread jetzt halt eben in einen Programmblock rein. Das heißt, wir sagen zu der Semaphore Acquire und dann versuchen wir einzutreten. Falls irgendwie kein Platz frei ist, muss ich warten, bis da wieder Platz drin ist. Try Acquire heißt jetzt, ich möchte in einen kritischen Block eintreten. Wenn der aber jetzt gerade nicht frei ist, wenn er belegt ist, dann wird nicht gewartet. Es wird sofort False zurückgeliefert. Und ansonsten, wenn da was frei ist, gehen wir sofort rein. Die Menge der Erlaubnisse wird um 1 vermindert. Das sind so die wesentlichen Sachen, die man jetzt zu einem Semaphore wissen muss. Es gibt noch, Release. Wir wollen natürlich auch irgendwann mal wieder so einen Bereich verlassen. Dann sage ich natürlich Release zum Semaphore. Was hier auffällt, ist, das sind Methoden. Ich sage Acquire, Release. Wir kennen noch die Logs. Ich sage Log und ich sage Unlog. Das heißt, zwischen diesen beiden Operationen, zwischen Acquire und Release, können natürlich wiederum irgendwelche Exceptions auftreten und Ähnliches. Das heißt, unter Umständen habe ich wiederum ein Problem, dass irgendwas nicht freigegeben wird. Da ist noch eine Frage. Ups, das habe ich dann falsch aufgeschrieben. Das ist natürlich eine Boolean-Methode. Das ist dann mein Fehler. Das war mein Tippfehler. Sorry. Okay, also achten, wie gesagt, darauf, dass auch immer Release gesagt wird, wenn man irgendwann mal Acquire gesagt hat. Gucken wir uns ein erstes kleines Beispiel dazu an. Wo habe ich es? Hier unten. Wir haben hier ein Hauptprogramm, da wird ein Data-Object erzeugt. Dann werden hier 4 Threads erzeugt und gestartet. Dann habe ich einen Thread, den hätte ich jetzt hier. Dieser Thread hat natürlich eine Run-Methode, die dann immer läuft. Und die sagt einfach while true, also mache irgendwas ewig lange. Und ich möchte ganz gerne Daten manipulieren. Dazu sage ich einfach data.manipulateData. Was wichtig ist, hier an dieser Stelle, alle haben dasselbe Data-Objekt bekommen. Das Data-Objekt selber, das ist jetzt hier folgendermaßen implementiert. Und zwar habe ich jetzt hier eine Semaphore, oder ein Semaphore, für ein Objekt, für ein Data-Objekt als Konstante. Und da sage ich jetzt am Anfang beim Erstellen, das soll genau 3 Threads zulassen. Dann gibt es die Methode manipulateData und dann haben wir hier wiederum einen Try-Catch-Block. Da sage ich als erstes Acquire, gib mir mal bitte einen freien Platz. Wenn kein freier Platz da ist, warte ich. Dann, wenn ich hier reingekommen bin, wenn ich hier als Thread agieren darf, dann geben wir nochmal den Namen des aktuellen Threads aus und dass er die Daten manipuliert. Und dann geben wir noch aus, wie viele Semaphore, also wie viele Permits noch frei sind. Available Permits kann man aufrufen in einem Semaphore-Objekt. Lege ich mich kurz schlafen und fertig. Und ich habe hier, wie gesagt, dieses Try, Finally. Und in dem Finally sage ich auf jeden Fall immer Release. Das ist, wie gesagt, so ähnlich wie bei den Logs. Und wenn man das hier ausführt, sieht man nicht so viel, nur so ein ganz bisschen. Das reicht schon. So, das heißt, wir haben hier Thread 1, der manipuliert die Daten, es sind noch zwei Stück frei, dann kommt der zweite da rein, da ist noch einer frei, der dritte kommt rein, jetzt haben wir 0 frei. Und jetzt, sobald immer einer frei ist, ist der nächste gleich schon drin. Das heißt, wir sehen eigentlich kaum noch hier, dass irgendwann mal was frei ist. Und die hampeln jetzt hier entsprechend rum. Was hier auffällt ist, wir haben hier Thread 1, 2, 3, 4, 3, 2, 2, 4, 3. Da war jetzt lange nicht die 1 dran, jetzt kommt sie mal wieder. Da haben wir 2, 3, 1, 2, 3 und so weiter. Wenn ich jetzt noch ein paar mehr Threads machen würde, wird das noch stärker auffallen, dass die Threads, naja, nicht unbedingt alle gleich oft drankommen. Das kann natürlich unter Umständen für ein Programm schwierig sein. Man möchte natürlich immer, dass alle Threads gleichzeitig irgendwas oder gleich oft machen. Da gehen wir mal zurück zu den Folien. Und zwar, wenn nämlich so ein Block einen freien Platz jetzt wieder hat, wählt die Methode acquire einen beliebigen wartenden Thread aus, der diesen Block betreten darf. Einen beliebigen. Durch Zufall könnte es immer die 1 sein oder wie auch immer. Das heißt, da könnten jetzt irgendwelche Probleme auftreten mit der Gleichverteilung der Arbeit der Threads. Das heißt also, manchmal kann es sein, dass ein Thread seltener als ein anderer den Block betritt. Und da schafft jetzt eine ganze einfache Sache Abhilfe. Und zwar gibt es einen fairen Semaphore. Und da sagt man jetzt einfach nur Boolean fair. Und an der Stelle sagt man true. Das heißt, diese Parameter fair auf true setzen. Dann kommt jeder Thread sehr, sehr, sehr wahrscheinlich gleich oft dran. Und das kann man sich theoretisch anschauen. Das Programm habe ich hier, Semaphore 2. Im Data-Object habe ich jetzt hier einen Semaphore, dessen Boolean-Variable hier auf true ist. Und eventuell sieht man das dann. Das soll mir jetzt hier mal reichen. Haben wir 1, 2, 3, 4, 1, 2, oh Gott, ja gut, sehr, sehr der Reihe nach. Das ist nicht immer der Fall. Also es ist nicht immer wirklich so genau der Reihe nach. Aber in diesem Fall ist das jetzt wirklich sehr genau. Das heißt, hier kommt jetzt wirklich jeder gleich oft dran. Es sollte eigentlich noch so ein bisschen durcheinander laufen. Beim ersten Beispiel, sagen wir mal, wir haben da irgendwie eine Tür. Da warten jetzt 10 Threads davor und ich bin jetzt der Semaphore. Und dann sage ich jetzt zu den 10, die da warten, ich greife mir einen raus und nehme den rein. Dann wird ein Platz frei, ich nehme wieder einen raus und nehme den rein. Das Problem ist, alle, die bei mir am Ende wieder rausgehen, stellen sich da vorne auch wieder an. Es könnte jetzt natürlich sein, dass ich immer nur 2, 3, 4 Threads hernehme und die immer reinlasse und die anderen nicht. Ja, das heißt, hier in diesem Programm, ja, das ist eine Endlosschleife. Das heißt, hier in dem Programm ist es so, dass, wo haben wir es jetzt? Entschuldigung. Das heißt, ich habe ja hier bei jedem Thread eine Endlosschleife, while true, ja. Dann wird immer wieder manipulate data gesagt. Das heißt, wenn die jetzt irgendwie hier bei dieser Methode, wenn sie hier durch sind, kommen sie im Thread selber durch die Endlosschleife her wieder zu dem Aufruf und steigen hier oben wieder ein. Das heißt, wenn ein Thread hier unten das beendet hat, kommt er oben wieder an. Es wird ja immer wieder die Methode aufgerufen. Ja? Ja? Da muss man drauf achten. Also das ist jetzt nicht dafür da, dass jetzt irgendwelche illegalen Datenmanipulationen kommen, sondern nur, dass ein bestimmter Programmbereich nur von einer beschränkten Anzahl von Threads ausgeführt werden darf. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt mich irgendwie schütze, dass irgendwelche Variablen nicht verändert werden dürfen oder so. Das hier ist ein Beispiel eigentlich so, wenn man jetzt an irgendwelche Server denkt, könnte man sich vorstellen, ich habe einen Webserver. So ein Webserver, der jetzt arbeitet, der nimmt immer so eine Anfrage entgegen. Und dann sagt er, okay, das möchte ich ganz gerne bearbeiten, macht dafür einen neuen Thread. Und dann macht er für die nächste Anfrage auch einen neuen Thread. Und irgendwann mal, man kann das einstellen, sagt man, du darfst maximal 100 Threads haben. Und dann sagen wir, jetzt machen wir erstmal dicht. Das heißt, wenn da 100 Threads gerade am werkeln sind innerhalb des Webservers, was sehr wenig ist, dann machen wir erstmal Schicht und sowas könnte man theoretisch mit einem Semaphore machen. So. Natürlich kann man auch die Philosophen jetzt mit einem Semaphore abbilden. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach einen binären Semaphore, hatten wir ja vorher eigentlich auch schon. Ich nehme jetzt nur ein Semaphore-Objekt Und eine Implementation dafür haben wir in Dynamic Philosophers 4. Gucken wir uns das kurz an, das ist jetzt nicht so spannend. Und zwar ist es eine Klasse Chopstick. Die Implementation, die ich gerade gewählt hatte, als letztes, wo wenn ein Philosoph die rechte Gabel hat, die linke nicht bekommt, legt er beide wieder hin. Die habe ich jetzt hier implementiert. Das heißt, jedes Essstäbchen hat seinen eigenen Semaphor und da dürfen maximal ein Thread rein, ein binärer Semaphor. Und dann haben wir jetzt das Put, dann sage ich zum Semaphor Release, beim Get sage ich zum Semaphor Acquire und beim Try to Get sage ich Available.TryAcquire und dann gibt er mir Boolean, also True oder False zurück. Das ist eigentlich wie genau dieselbe Implementation wie gerade eben und nur halt jetzt mit einem Objekt implementiert, welches diesen Zugriff regelt. Das heißt, hier oben mit diesem Semaphore-Objekt. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht nochmal vorzuführen. Das läuft genauso wie das andere auch. So, noch ein Problem. Wir kommen jetzt zum schlafenden Friseur. Das ist ein klassisches Beispiel für Semaphore. Und dieser Sleeping Barber, da ist der halt eben in seinem Geschäft, dieser Friseur, und der hat einen Frisierstuhl. Da kann er so einen Kunden drauf bedienen. Und der hat auch eine bestimmte Anzahl von Stühlen, wo sich ein Kunde hinsetzen kann zum Warten. Das heißt, meinetwegen hat er 5 Wartestühle und einen Stuhl, woran er arbeitet. Maximal können also irgendwie 6 Kunden, in diesem Beispiel jetzt gerade, in diesem Geschäft drin sein. Wenn keine Kunden da sind, schläft der Friseur. Die ganze Zeit, er macht nichts anderes. Der schläft und schläft und schläft. Kommt ein Kunde in das Geschäft, schaut sich erst mit der Kunde um. Dann nimmt er sich eventuell, also wenn er einen Platz frei ist, geht er auf einen Wartestuhl sozusagen, setzt sich da hin. Wenn kein Stuhl mehr frei ist auf den Warteplätzen, sagt er sich, okay, ich will nicht die ganze Zeit hier im Geschäft rumstehen. Ich gehe wieder weg und komme nach einiger Zeit wieder. Dann hat man einen wartenden Kunde auf einem Wartestuhl, der schaut immer nach, ob so dieser Frisierstuhl frei ist. Und wenn er frei ist, dann setzt er sich dorthin und dann weckt er den Friseur auf. Wenn der Friseur jetzt wach ist, schneidet er dem Kunden die Haare. Der Kunde macht danach den Frisierstuhl wieder frei und dann kommt jeder Kunde natürlich nach einem gewissen Zeitintervall wieder. Haare wachsen nach. Wenn der Friseur irgendwie jetzt natürlich jemanden die Haare geschnitten hat, legt er sich sofort wieder hin und pennt. Gucken wir uns so verschiedene Punkte an, die jetzt hier zu beachten sind. Generell kann immer nur ein einziger Kunde gleichzeitig die Haare geschnitten bekommen. Mehr nicht. Wir haben nur einen einzigen Friseur. Mehr können da nicht irgendwie gerade bearbeitet werden. Es können immer nur eine begrenzte Anzahl von Kunden warten. Ich habe eine begrenzte Anzahl von Wartestühlen. Das heißt, diese Zugriffe auf die beiden Ressourcen, das sind auf jeden Fall schon kritische Abschnitte. Da muss ich mich auf jeden Fall irgendwie gesondert drum kümmern. Dann sollte der Sleeping Barber möglichst wenig Ressourcen verbrauchen. Er sollte also nicht anfangen mit einem Busy Wait oder sowas. Und es werden jetzt hier eine ganze Reihe von Sperrmechanismen benötigt, um jetzt wirklich einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt euch jetzt zutrauen würde, wenn es jetzt so eine Aufgabe wäre, auf dem Übungsblatt das Problem zu implementieren. Wir machen es jetzt hier. So, also der Barber, der Friseur selber, ist also ein Thread, der nur schläft. Der sagt immer nur Sleep. Da ein Sleep aber nicht unendlich lange dauert, das heißt, ich kann als Sleep, als Parameter, gebe ich eine Zahl an und die größte Zahl, die ich angeben kann, ist Long.MaxValue, glaube ich, heißt es, die Konstante. Das heißt, ein Sleep dauert nicht unendlich lange und theoretisch kann ein Friseur während des Sleep geweckt werden. Das heißt, wir kriegen eine Interrupted Exception. Theoretisch aber kann es gerade sein, dass er zwischen zwei Sleep-Anfragen, in einem ganz kurzen Augenblick, das ist sehr unwahrscheinlich, aber es könnte sein, dass er in diesem kleinen Bereich vielleicht aufwacht und dann wird er mal kurz interrupted vielleicht oder ähnliches. Das heißt, da kommt keine Interrupted Exception. Aber wir werden das gleich in der Implementierung sehen. So, das heißt, ab und an wird er also geweckt. Das heißt, entweder eine Interrupted Exception aus dem Sleep heraus oder aber, wenn der Interrupt zwischen zwei Sleep auftrat, haben wir den Statuswechsel. Sobald er geweckt wurde, schneidet er einem Kunden die Haare. Gucken wir uns an, was da passiert. Dazu muss ich gleich vorweg sagen, das ist ein sehr gekünsteltes Problem, so ein bisschen. Das heißt, der Friseur sieht etwas komisch aus im Quellcode. Das kann man natürlich ganz anders machen, aber um das möglichst authentisch umzusetzen, habe ich das auf diese Art und Weise gemacht. Konstruktor, der Friseur hat einen Namen, hat keinen Kunden. Dann hat er so eine Run-Methode. Und in der Run-Methode, der Friseur lebt jetzt auch mal wieder ewig. Und er macht jetzt Folgendes. Er sagt hier im Try-Catch immer Sleep mit dem Long.Max-Value. Möglichst lange schlafen. Nichts tun. Falls der jetzt irgendwie interrupted ist, ich kann if interrupted abfragen, das heißt, er wurde nicht im Sleep geweckt. Davon ist eine Frage. Das heißt, wir haben jetzt hier dieses if interrupted. Das wäre jetzt der Fall, das wäre dann true, wenn er zum Beispiel kurz vor dem Sleep, kurz nach dem Sleep irgendwie mal geweckt werden würde. Dann würde das hier auf true gesetzt werden, das heißt, er würde kurz aufhören. Dann würde aber auch diese Methode den Status wieder zurücksetzen. Ansonsten kann es sein, dass er im Sleep mittendrin geweckt wird, das ist wahrscheinlicher. Und wenn er hier geweckt wird, im Sleep, dann kommt eine Interrupted Exception und dann sagt er, wer weckt mich da, dann muss ich wo arbeiten und cut her. So, ja. Das wäre natürlich einfacher. Aber also theoretisch brauchen wir, als Friseur brauchen wir gar keinen Thread. Nur ich wollte es ganz gerne als Thread haben und ich wollte ganz gerne, dass das Sleep steht. Deshalb habe ich gesagt, man kann es natürlich ganz anders programmieren. Ja? Also das, natürlich kann man es mit einem Wait Notify machen, aber idealerweise ist es gar kein Thread. Es sollte nur möglichst ähnlich zur Aufgabenstellung sein. So, dann hat der Friseur irgendwie so eine Methode Wake Up. Dann kommt da ein Kunde mit dieser Methode, mit dem Methodenaufruf. Der Kunde wird gemerkt und dann sagt der Kunde, sagt die Methode Interrupt. Und die Methode Cut-Her sagt jetzt einfach, meine Zufallszeit oder erstmal eine Zufallszahl herholen. Falls der Kunde nicht null ist, das heißt, wenn er existiert, warten wir kurz, das ist die Zeit fürs Haare schneiden. Dann sagen wir, wir haben dem Kunden die Haare geschnitten. Dann sagen wir noch beim Kunden Herr cuttet, das heißt, die Anzahl der Haarschnitte wird erhöht und danach ist der Kunde wieder null. Ist keine schöne Implementierung, aber wie gesagt, ich wollte das so halbwegs an der Aufgabenstellung haben. So, dann haben wir den Customer, den Kunden. Der Kunde durchläuft mehrere Phasen. Das heißt, der muss als erstes einen Platz im Geschäft bekommen. Das heißt, wir müssen anscheinend irgendwie so einen Semaphore für freie Plätze haben und den muss er befragen. Ist kein Platz frei, geht heraus, wartet noch eine bestimmte Zeit, kommt dann wieder. Falls ein Platz frei ist, geht der Customer oder der Kunde auf einen Wartestuhl, auf einen Warteplatz und muss das natürlich auch beim entsprechenden Semaphore vermerken. Dann wartet er auf den Semaphore, der einen freien Platz des Friseurs verwaltet. Das heißt, auch da haben wir einen Semaphore drin. Hat er einen freien Platz ergattert, dann, also der hat den freien Platz beim Friseur jetzt auf dem Frisierstuhl ergattert, gibt er beim Semaphore für die Warteplätze wieder einen Platz frei. Dann schickt er dem Friseur eine Methode, bitte wecken, und übergibt sich selbst mit. Also er übergibt sich nicht, nein, sondern nur eine Referenz von sich selbst. Und wenn dann dem Kunden die Haare geschnitten wurden, geht er aus dem Geschäft, wartet und irgendwann will er wieder die Haare geschnitten haben. Gucken wir uns den Customer an. So, wir haben hier einen Semaphore für die Anzahl der Warteplätze, einen Semaphore, ob gerade der Friseur available ist oder nicht. Dann haben wir den Friseur selber und ich weiß jetzt, wie viel oft ich, es sollte eigentlich irgendwie als private sein, fällt mir gerade auf, und wir haben die Anzahl der Haarschnitte. Dann habe ich hier im Konstruktor, bekomme ich alles übergeben, das heißt, ich bekomme hier die beiden Semaphore, ich bekomme eine Referenz auf den Friseur und ich bekomme auch noch einen Namen, das setze ich hier alles. Und jetzt haben wir hier die Run-Methode. Wir leben ewig, das heißt, auch der Kunde lebt wie der Friseur immer. Zufallszahl bilden, so lange warten wir erstmal draußen vor der Tür. Wir gehen noch gar nicht ins Geschäft, wir warten kurz vor der Tür. Dann versuchen wir jetzt mal reinzugehen und versuchen uns mal einen Platz da drin zu ergattern. Das heißt, ich sage jetzt hier, ich sage zu dem Platz, zu dem Semaphore, der den Platz darstellt, try acquire. Versuch mal einen Platz zu bekommen. Wenn kein Platz frei ist, dann kommen wir hier unten im Else an. Das heißt, es hat jetzt irgendwie keinen Warteplatz bekommen und dann gehen wir wieder oben in die Schleife rein und warten wieder, stellen uns vor das Geschäft hin. Wenn ein Platz frei gewesen ist, dann mache ich jetzt hier wieder so ein bisschen kurz mal warten. Das heißt, ich habe jetzt erstmal einen Platz und warte da. Dann warte ich also auf den Friseur. Dann versuche ich den Friseur zu bekommen. Das heißt, ich sage barberavailable.acquire. Da sage ich wirklich acquire, weil irgendwann muss der Friseur mal frei werden. Irgendwann komme ich da mal dran, dann kann ich mir da die Haare schneiden lassen. Das heißt, wenn jetzt kein Platz frei ist, wird hier durch diese Methode gewartet. Dann haben wir wirklich einen Wait. Wenn ich den hier bekommen habe, das heißt, wenn der Friseur jetzt gerade frei hat, wenn er gerade einen Platz für mich hat, dann rutsche ich durch diesen Methodenaufruf hier, durch diese Anweisung durch und komme sozusagen hier hin. Das heißt, ich kann jetzt den Wartestuhl freigeben, Plätze.release. Das heißt, da könnte jetzt jemand wieder ins Geschäft kommen und sich einen Stuhl nehmen. Das heißt, wir haben jetzt also den Friseur in der Hand, dann wecken wir den auf, barber.wakeup mit mir selber als Referenz. Da werde ich dann auch gleich, werden mir gleich die Haare geschnitten innerhalb dieser Methode, dann ist alles gleich erledigt. Dann habe ich also endlich alles fertig, dann sage ich Barber available und release, gibt den Friseur wieder frei und die anderen können und dann habe ich meine Haare geschnitten bekommen. Wenn da Fragen sind, müsst ihr einhaken. Könnt euch ruhig reinkommen. So, das Hauptprogramm macht jetzt nicht mehr so viel. Und zwar wird das da einfach nur alles initialisiert. Entsprechend der Anzahl der Warteplätze lege ich mir ein Semaphore-Objekt an. Dann ein Semaphore-Objekt für den Friseur anlegen. Die Kunden bitte erzeugen mit den beiden Semaphoren und dem Barber. Die Referenz wird damit gegeben. Und die Kunden-Threads starten. Und zusätzlich haben wir jetzt noch einen Timer-Task drin, der alle 2 Sekunden den Status aller Customer ausgibt. Ja, aber ich möchte ja ganz, also ich hätte es auch verschiedene Arten auch implementieren können, aber ich habe jetzt den Frisierstuhl als Kunde, muss ich gucken, darf ich da hin oder nicht. Das heißt, da gucke ich bei der Semaphorin oder bei dem Semaphor nach, ist da jetzt ein Platz frei oder nicht. Ja, ach so, der. Dafür ist das. Das ist ein binärer Semaphor. Bitte? Ja? Okay. Ja? Nein. Es kann natürlich an der Stelle jetzt sein, dass irgendwie ein Kunde durch dummen Zufall ewig nicht da sitzt und nur alle anderen immer drankommen. Ja. Ja, das ist nicht geregelt hier, sonst müsste man da noch ein bisschen mit Fairness arbeiten und so dergleichen. Das ist hier aber jetzt gerade nicht implementiert. So, das heißt, wir haben jetzt hier unser Hauptprogramm. Das ist die Real World. Wir haben 5 Warteplätze, wir haben einmal für den Friseur, für seinen Frisierstuhl, er hat nur einen, also einen Semaphore mit einem Permit. Dann haben wir den Sleeping Barber, den wir hier anlegen, der wird auch sofort gestartet. Dann habe ich 10 Kunden, lege mir hier 10 Kunden an, starte die auch sofort und starte hier einen Timer-Task alle 2 Sekunden. Und wenn man das jetzt ausführt, nach endlich langer Zeit, okay. Hampeln jetzt die ganzen Threads darum, halbwegs geordnet. Es ist jetzt hier auch so, das werden wir dann gleich sehen, ich werde gleich abbrechen, dass hier auch ziemlich alle ähnlich die Haare geschnitten bekommen. Das heißt, es ist nicht einer da, der hat dann 1000, der andere 0. Es sind natürlich Unterschiede da, je nachdem, wie lange die auch warten immer, weil das viel mit Zufallswerten da ja hier ist. Aber im großen, ganz groben Schnitt sind die alle recht ähnlich. Das heißt, wir haben hier 6, 4, 4 und wie geht es hier weiter? Nochmal 4, 4, ja, da haben wir einmal 7, 4, 5, 3 und da ganz hinten haben wir nur 2. So, dieses Beispiel jetzt hier ist schon sehr dicht an der echten Welt, was jetzt so Client-Server-Programmierung betrifft, was ich gerade schon mal gesagt habe. Das heißt, bei diesem Beispiel ist es jetzt so, ich habe eine beschränkte Anzahl von Ressourcen, ich kann also eine bestimmte Anzahl schon mal irgendwie wartend haben und kann eine ganze bestimmte Anzahl, also ein paar weniger nur, irgendwie wirklich dann versorgen mit Informationen. Und solche Dinge braucht man dann bei der kleinen Serverprogrammierung. Andersweise werden wir sowas auch noch innerhalb dieses Semesters dann machen. Das hier jetzt nur so als Beispiel für Semaphore. So. Switch, kleiner Themawechsel. Volatile müssen wir nochmal durchnehmen. Und zwar sind wir immer noch bei Threads. Und die Java Virtual Machine arbeitet, wenn wir einen Datentyp, einen primitiven Datentyp nehmen, zum Beispiel Short, Byte, Character oder ähnliches, arbeiten die intern immer mit einem Int. Ist leider so. Die Zugriffe auf ein Int werden immer in einem Bytecode-Befehl abgearbeitet. Das heißt, mit einem Befehl kann ich schreiben oder lesen oder wie auch immer. Das ist eigentlich schon ganz gut. Das Problem ist, bei Long und Double haben wir zwei Bytecode-Befehle. Das heißt, wenn ich eine Double schreiben möchte, schreibe ich einmal, also ist ein interner Aufruf und dann noch ein interner Aufruf. Hat das irgendwie Probleme? Ja? Genau. Genau, das heißt jetzt in diesem, bei diesen beiden Variablen-Typen, bei Long und Double, ist es jetzt so, dass auch hier ein Thread, der gerade eine Double schreibt, unterbrochen werden kann durch einen anderen Thread, weil das keine atomaren Befehle mehr sind. Das ist ein kleiner Haken jetzt hier an der Programmierung. Das heißt, es ist nicht gesichert, dass die Operationen unteilbar sind. Und darum muss man sich noch kümmern. Es kann also passieren, dass dann ein Thread von einem anderen verdrängt wird. Greifen also zwei Threads dann wirklich auf die gleiche Variable zu, könnte also der eine Thread die eine Hälfte und der andere Thread die andere Hälfte schreiben. Das wäre also ungeschickt. Um das zu vermeiden, können also Objekt- und Klassenvariablen mit einem Schlüsselwort deklariert werden, und zwar mit Volatile. Das heißt, die Schreib- und Lesezugriffe auf diese Variablen sind dann wirklich atomar. Das heißt, da kommt jetzt keiner mehr dazwischen. Es kostet allerdings auch intern ein bisschen mehr Rechenzeit, deshalb macht man das eigentlich nicht. Ist auch nur ganz, ganz selten notwendig. Aber ich wollte das zumindest kurz hier einmal erwähnen. Das heißt also, diese Variablen mit diesem Schlüsselwort werden atomar ausgeführt. Wir haben keine Probleme mit den Threads. Dieses Schlüsselwort ist bei lokalen Variablen nicht gestattet. Da kann kein anderer Thread drauf zugreifen. Also nur bei Objekt- und Instanzvariablen. Und Achtung, auch mit Volatile sind zum Beispiel solche Operationen wie I++ natürlich nicht atomar. I++ besteht aus Wert lesen, Wert erhöhen, Wert schreiben. Drei Operationen, wo man immer das unterbrechen kann. Da hilft auch kein Volatile, wenn man es da hinschreibt. Gut. Bei Doubles und bei Long-Variablen, auch von dem Datentyp, das heißt, du hast eine Long L und sagst zu der gleich 3000, dann kann es passieren, unter Umständen, wenn ein anderer Thread da eben einen anderen Wert setzt, an derselben Variable, dass da unter ganz geringen Wahrscheinlichkeiten es zu Problemen kommen kann. Aber häufig hat man dann sowieso dann Blöcke synchronisiert und dergleichen, dass da keine Schwierigkeiten auftreten können. Gut, das war schon dazu. Noch ein Thema. Dann sind wir auch bald durch mit den Threads. Und zwar eine Thread Group. Alle Threads, wir haben jetzt ja die ganze Zeit Threads erzeugt, wir haben Threads irgendwie unterbrochen, schlafen gelegt und so weiter und so fort, sind alle in Gruppen geordnet. Das heißt, jeder Thread gehört zu einer Gruppe. So eine Gruppe wird durch ein Thread Group Objekt repräsentiert. Wenn keine Thread Group angegeben wird, bei einem Thread, wenn er erstellt wird, dann gehört dieser Thread zu der Gruppe, zu der der Thread gehört, der diesen Thread erzeugt hat. Eine explizite Zuordnung ist natürlich möglich, das heißt, ich kann explizit einen Thread in eine andere Thread Group packen. Das sieht jetzt folgendermaßen aus, solche Thread Groups sind baumartig angeordnet. Das heißt, wir haben also eine Wurzel und dann können da wiederum weitere Thread Groups enthalten sein. Das heißt, die können intern sozusagen verschachtelt sein. Die Wurzel aller Benutzer-Threads ist die Thread Group Main. Die Wurzel aller Threads, die existieren, bildet die Gruppe System. Das sind die beiden Thread-Gruppen, die existieren. Beziehungsweise die beiden, die immer da sind. Es gibt noch viel mehr. Gucken wir uns das einmal kurz an. Ich bin auch bald damit durch. Keine Panik. So, Quellcode anschauen. Zum einen kann ich jetzt hier Folgendes mal machen. Ich kann einen Thread fragen, gib mir mal bitte den Current Thread. ich möchte jetzt gerade in irgendeinem Programmstück, den ich jetzt hier habe, den Thread rausfinden, der mich eigentlich gerade ausführt. Das kann ich mit Current Thread, mit der Methode machen. Dann sage ich zu diesem gerade ausführenden Thread, gib mir mal bitte deine Thread Group. Dann habe ich also dieses Thread Group in der Hand. Dann weiß ich also, hier in dieser Referenz steckt jetzt die Thread Group von dem Thread, der jetzt gerade ausgeführt wird. Dann mache ich jetzt hier Folgendes. Ich steige jetzt in dieser Baumstruktur nach oben. Ich will die Wurzel haben. Und zwar kann ich einer Thread Group immer sagen, gib mir mal bitte dein Parent. Und irgendwann ist der Parent, also bin ich an der Wurzel angelangt, dann liefert mir getParent den Wert null. Das heißt, ich steige hier nach oben, solange das noch nicht null ist, und sage top ist gleich top.getParent. Dann steige ich immer weiter nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, bis ich ganz da oben bin und dann sage ich da show group info. Show group info ist diese Methode hier und die macht jetzt Folgendes. Ich hole mir erstmal aus der Group, wo ich jetzt gerade bin, welche ich mir gerade angucke hier, also am Anfang die Wurzel, hole ich mir die Anzahl aller aktiven Threads, Active Count, lege dafür ein Array an und dieses Array fülle ich jetzt mit dieser Methode. Das heißt, wir haben die Methode Enumerate. Enumerate zu deiner Thread-Gruppe gesagt, guckt jetzt nach, guckt alle Threads, die in dieser Thread-Gruppe leben und stopft die hier in das Array hinein. Er weiß jetzt, das hier ist ein Array vom Typ Thread, also ein Thread-Array. Also weiß die Methode Enumerate an dieser Stelle alle Threads abgucken und hier mal bitte reinpacken. Das Ganze soll er natürlich jetzt nicht rekursiv machen, also das nur für diese Gruppe, für diese eine Ebene machen. Deshalb steht hier False. Dann gibt er das Ganze aus, das heißt, er gibt die Informationen der Gruppe aus, läuft dann über alle Threads, das heißt für jeden Thread T aus dem Array Threads, prüfe nach, wenn dieser Thread nicht den Nullwert hat, gib mal bitte ein bisschen was aus. Und zwar kann ich jetzt diesen Thread fragen, also erstmal gebe ich den Gruppennamen aus, dann eine String-Repräsentation des Threads selber und ob es Daemon ist oder nicht, Fragezeichen Doppelpunkt-Operator hier an dieser Stelle. Das heißt, falls es Daemon ist, sage ich nichts, ansonsten sage ich no. Dadurch kommt dann hier, ist Daemon oder ist no Daemon. Dann habe ich also alle Threads einer Ebene abgearbeitet. Dann kann ich jetzt sagen, bitte gib mal von dieser Ebene alle Groups, die da drunter liegen, also Group Active Group Count, und mache ein Thread Group Array und rufe wieder die Methode Enumerate auf. Die ist aber überladen. Eine überladene Methode heißt, die hat denselben Methodennamen, hat aber unterschiedliche Parameter. Und zwar hat nämlich dieses Enumerate hier, wenn wir das nochmal angucken, sieht man auch hier in der Dokumentation, die Vordersten können es gleich sehen, hier ein Thread Array und dieses Enumerate hat hier ein Thread Group Array. Das heißt, er weiß an dieser Stelle jetzt, hole nicht die Threads raus, sondern hole alle Groups raus und pack die in das Array hinein. Durchlaufe alle Groups, rekursiver Aufruf, kennen wir von Algorithmen, show Group Info. Das heißt, so kann ich den gesamten Baum ausgeben. Und wenn ich das mache, sieht das folgendermaßen aus. Ganz oben haben wir diese Thread Group, die heißt System. Da drin stecken so einige Threads, zum Beispiel irgendwie so ein Reference-Händler. Das heißt, der wird irgendwelche Referenzen verwalten. Dann haben wir den Finalizer, der kann Objekte wegwerfen. Den Signal-Dispatcher, der kann auch Signale von außen hören. Den Attach-Listener weiß ich gerade nicht, was er tut. Und dann haben wir hier eine Thread-Group, das sind unsere Benutzer-Threads, die heißt Main. Und da drin lebt ein Thread, der heißt Main. So kann ich also jetzt eine Info bekommen über alle Threads, die laufen. Das ist dasselbe, was das Programm macht, welches wir mal angeguckt haben mit der J-Konsole. Die macht das so ähnlich. Das heißt also, ich kann mir die Thread Groups anschauen, kann dafür mir Informationen rausholen, sehe, welche Threads gerade aktiv laufen. Wenn ich Threads jetzt zu einer bestimmten Gruppe hinzufügen möchte, muss ich also ein Thread Group Objekt erstellen mit einem Namen. Und dann kann ich die Threads da hinzufügen, indem ich einfach sage New Thread und hier als ersten Parameter die Gruppe angebe. Auch das gucken wir uns kurz an. Und zwar habe ich hier ein Producer-Consumer-Problem mir hergenommen, das heißt die Implementierung. Wir gucken uns nur das Hauptprogramm an. Ich erzeuge zwei Producer, ich erzeuge einen Consumer an dieser Stelle. Erzeuge dann hier ein Thread-Group-Objekt für die Producer Group, die nennt sich Producers, dann hänge ich die beiden Producer Threads dort ein und starte die sage zum Consumer, auch Start, habe hier nochmal kurz einen Buffered Reader, der kurz wartet, einmal kurz Return drücken und dann wird hier wieder Show Group Info gesagt. Wenn ich das jetzt hier ausführe, ups, so natürlich nicht. So, und jetzt hier mal Return drücke, dann halte ich das Programm auch schon an. Sehen wir jetzt wieder ungefähr dasselbe, und zwar habe ich jetzt hier wieder System mit den entsprechenden Threads, die da laufen. Dann habe ich unser Main, da läuft dann der Main-Thread drin. Und dann haben wir hier eine Thread Group Producers, die habe ich gerade angelegt, und da laufen zwei Producers-Threads drin. Das heißt, ich kann so also Threads verwalten, in Gruppen zusammenstopfen. Frage ist, warum man das macht. Das heißt, der Vorteil so einer Thread Group ist die bessere Verwaltung. Ich habe sie jetzt strukturiert, ich habe die irgendwo jetzt liegen und kann also jetzt gleichzeitig mehrere Threads unterbrechen, gleichzeitig mehrere Threads auf einmal als Dämon kennzeichnen und so weiter. Das heißt, ich habe eine etwas einfachere Verwaltung. Damit sind wir durch, aber noch nicht ganz. Kurze Zusammenfassung, die ein bisschen länger wird. Wir haben also jetzt Threads erstellt und haben also irgendwelche Thread-Objekte erzeugt. Die kann ich starten. Niemals Run dazu sagen, da würde einfach nur die Run-Methode ausgeführt, nicht im eigenen Thread, also sage ich Start. Dann kann ich natürlich auch Runnable-Objekte irgendwie erzeugen. Das heißt, einmal schreibe ich eine Klasse ImplementsRunnable, einmal schreibe ich eine Klasse ExtendsThread. Je nachdem, was für Voraussetzungen ich habe. Wenn ich von einer anderen Klasse eh abstammen muss, komme ich nicht, also das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel, mein Barber stammt ab von Person, dann kann er nur noch sagen ImplementsRunnable, weil es keine Mehrfachvererbung gibt. Ansonsten sollte man ExtendsThread sagen, weil das einfach bequemer ist. Dann habe ich einfach alle Methoden geerbt, muss die nicht alle neu implementieren. Dann, wie gesagt, Threads starten kann ich mit der Methode Start oder mit dem Executor. Das heißt, ich konnte auch ja mit der Klasse Executors mir einen Executor besorgen, kann dann dem einige Threads oder Runnables vorwerfen und kann dann auch teilweise solche Objekte wiederverwerten. Ich kann Threads unterbrechen. Das heißt, ich wähle hier niemals die Methode Stop. Stop ist deprecated, ist veraltet. Wenn ich zu einem Thread sage Stop, heißt das, ich breche ihn irgendwann ab, ohne dass ich weiß wann. Deshalb unterbreche ich ihn lieber mit Interrupt. Und wenn er dann schläft zu dem Zeitpunkt gerade, kommt eine Interrupted Exception. Ansonsten wird der Status des Threads geändert, den ich mit Interrupted abfragen kann. Dann kann ich Threads schlafen legen mit Sleep. Dann machen sie erstmal nichts für eine bestimmte Zeit. Das heißt, bei einem Sleep von 1000 sage ich ihm, warte, schlafe mal bitte eine Sekunde. Es kann natürlich sein, dass es ein bisschen länger dauert. Dann kann ich auf andere Threads warten. Wenn ich jetzt selber gerade irgendwie was abgearbeitet habe, mal ein paar Threads gestartet habe und ich brauche die Informationen von den Threads, die ich gestartet habe, dann kann ich zu denen sagen Join, dann warte ich so lange, bis die anderen Threads fertig sind und dann habe ich vielleicht die Informationen, die ich brauche. Dann können wir jetzt synchronisieren mit Synchronized, mit Logs und so weiter. Das heißt, wir haben zum einen erstmal Synchronized, das Schlüsselwort, dafür brauche ich immer ein Monitorobjekt. Wait, Notify werden immer an, und Notify All werden immer an einem Monitorobjekt aufgerufen. Ein Notify kann nur Threads wieder aufwecken, die, bei denen, die jetzt auch mal selber Wait gesagt haben, zum selben Monitorobjekt. Es geht nicht über Monitorobjekte hinaus. Dann haben wir Log und Unlock als Log-Objekte, zum Beispiel ein Re-Entrant-Log. Das heißt, wir können also einen Programmblock sichern, indem ich jetzt einfach zu einem Log die Methode Log aufrufe. Am Ende, wenn der kritische Block vorbei ist, sage ich Unlock. Vorteil davon ist, ich bin hier nicht blockmäßig angewiesen. Das heißt, ich habe hier keine Programmierblöcke im Gegensatz zu Synchronize. Bei Synchronize kann ich immer nur eine gewisse Anzahl von Zeilen synchronisieren und schützen. Bei Log und Unlock kann ich sehr viel flexibler arbeiten. Nachteil ist, dass das hier eine sehr fiese Angelegenheit ist bezüglich Programmierfehler. Das heißt, ich muss immer darauf achten, wenn ich irgendwo Log sage, wirklich auch ehrlich Unlock zu sagen. Am besten mit einem Try Finally. Dann haben wir Deadlocks angeguckt. Deadlocks heißt, es warten zwei Threads oder mehrere aufeinander. Es könnte zum Beispiel sein, dass ich jetzt irgendwie auf Doro warte, Doro wartet auf Christian und Christian wartet auf mich. Dann hätten wir auch einen Deadlock. Es müssen nicht immer nur zwei Threads gegenseitig aufeinander warten. Dann haben wir das Producer-Consumer-Problem. Einer produziert was, einer will was konsumieren. mit einer Ressource in der Mitte, wie können wir das Ganze handeln, das sollte so einigermaßen sitzen. Das ist ein ganz klassisches Beispiel. Dann die Dining Philosophers, auch ein sehr klassisches Beispiel für Deadlocks, welches eigentlich nicht zu lösen ist, es sei denn, man ist so ein bisschen flexibel in der Aufgabenstellung, dass man die so ein bisschen abändert. In dem Zusammenhang haben wir Wait, Notify, Notify All kennengelernt, genauso wie Await, Signal und Signal All, die analogen Methoden nur halt bei Logs. Wenn ich diese Methoden Await, Signal und Signal All verwenden will, da habe ich kein Monitor-Objekt, da habe ich ein Condition-Objekt. Das heißt, in diesem Falle muss ich von dem Log-Objekt ein Objekt holen, an welches ich dann wiederum diese drei Methoden aufrufen kann. Dann hatten wir jetzt die Semaphore. Semaphore schützen keinen kritischen Block, beziehungsweise in dem Sinne, die schützen jetzt nicht vor konkurrierender Veränderung. Das heißt, gleichzeitig Zugriff auf Variablen ist immer noch vorhanden. Die schützen nur Programmblöcke, dass nicht mehr als x Threads gleichzeitig da was ausführen. Zum Beispiel Client-Server-Programmierung, denken wir dran. Dann hat man noch den Sleeping Barber, den schlafenden Friseur, als Beispiel für einige Semaphore, die da so eine Rolle spielen. Und ich hoffe, das war ein halbwegs interessantes Beispiel, wo man ein bisschen was sehen konnte. Und wir hatten noch dann die Thread Groups, Volatile habe ich jetzt hier gerade vergessen, die Thread Groups, wo ich halt wirklich noch Informationen abholen kann und wo ich Threads organisieren kann. Das war es jetzt zu den Threads. Das wird auf dem Aufgabenblatt kommen, noch da ein paar schöne Aufgaben dann morgen zu den Threads. Und morgen machen wir das Collection Framework. Morgen wird es langweilig erstmal. Sage ich euch gleich. Hoffe, bleibt nicht alle gleich weg. Ich habe morgen wenig Programmbeispiele. Das wird viel Laberei, weil ich da erstmal so groben Ritt über alles machen muss. Das ist ein relativ großes Thema. Ist so ähnlich wie abstrakte Datentypen in Algorithmen, kann man einfach grob sagen. Nur halt die original mitgelieferten von Java. Dann bedanke ich mich. Viel Spaß heute noch auf der Maiwoche. Bis morgen.